Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Detadet auf dieser 49. Folge. Schön, seid ihr wieder dabei. Auf dieser 49. Folge ist zu Gast der Geschäftsführer vom Entlastungsdienst Kanton Bern. Sein Name ist Udo Michu. Los geht's.
Also Udo, schön, bist du hier auf dem Podcast Detadet. Schön, nimmst du Zeit, so spontan.
Sehr gerne, ja.
Vielleicht zum Starten, du bist ja Geschäftsführer vom Entlastungsdienst Kanton Bern. Jetzt viele verwechseln sich immer mit Entlassungsdienst oder irgendetwas Schönes oder können sich nichts darunter vorstellen, durch was kommt das oder warum wird der Entlastungsdienst immer verkehrt oder teilweise verkehrt wahrgenommen?
Ja, oftmals auch, weil die Leute nicht richtig lesen. Nein, natürlich nicht. Es ist zugegebenermassen vielleicht nicht ein Name, der sehr eingänglich ist und hat etwas sehr Schwerfälliges, ob schon das, was dahinter steckt, als andere Schwerfällig ist, nämlich etwas Dynamisches, Flexibles und sehr Wichtiges, nämlich wir entlasten pflegende und betreuende Angehörige wir entlasten und verhelfen diesen Menschen zu einer Verschnaufpause, weil es wahnsinnig anstrengend kann sein, dass man sein Partner, der demenzerkrankt ist, zum Beispiel stundenlang betreuen oder pflegen. Und das sind wahnsinnig aufopfernde Aufgaben, die man da sich aufbürdet. Und da ist es wichtig, dass es Organisationen gibt, die dort entlasten können, indem sie Betreuungspersonen vorbeischicken.
Mhm. Wie seid ihr da aufgestellt? Oder wie macht ihr das?
Wir decken das ganze Gebiet vom Kanton Bern ab. Rund 220 Betreuungspersonen, und wir, wenn es muss sein, innerhalb von 24 Stunden können Einsatz schicken, wenn Not am Mann oder an der Frau ist. Und wir so durch diesen Umstand natürlich auch die Lebensqualität von pflegenden betreuenden Angehörigen können verbessern.
Mhm. Der Entlastungsdienst Kanton Bern gliedert sich ja da in ein Konstrukt, das schweizweit da ist vom Entlastungsdienst. Wie seid ihr da aufgestellt, damit man das sich ein bisschen besser vorstellen kann?
Ja, wir haben noch Ableger in Zürich, Aargau, Solothurn, St. Gallen. Und sie sind auch unter einem Dachverband organisiert. Sie sind jeweils eigenständige Vereine, aber die gleichen Dienstleistungen erbringen. Und wir merken, dass die Nachfrage nach Betreuung massiv zunimmt, sei es, weil die demografische Entwicklung zum Glück so ist, dass Menschen älter werden. Klassische Familiensysteme, die unterstützend wirken, immer weniger gibt. Und durch den Umstand, dass zum Glück immer mehr Frauen am Erwerbsprozess sind, da ist die Nachfrage nach Betreuung ist riesig. Und wir haben uns darum auch entschieden, einen strategischen Entscheid gefällt, dass wir wir expandieren an andere Kantone und in andere Landesteile.
Was wird als nächstes folgen?
Ja, wir sind in Diskussion mit der Organisation in Freiburg. Es gibt Diskussionen in Basel-Land. Und wir sind so ein bisschen, oder den Markt ein bisschen am Abchecken, wo das der Bedarf am grössten ist und wo es Möglichkeiten von Kooperationen gibt mit Non-Profit-Organisationen, die in ähnlichen Bereichen tätig sind.
Wir reden ja da in ein, also es gibt ja ganz viele so ähnliche Organisationen oder Organisationen, die sich in diesem Bereich betätigen. Also ich denke dann wie Home Instead, das SRK, die Spitex. Vielleicht kannst du das doch ein bisschen besser einordnen, was da schon alles gibt und wie sich die auch voneinander unterscheiden.
Ja, es ist, oder in diesem Bereich, wir merken, dass in diesem Bereich zunehmend viele Akteurinnen und Akteure unterwegs sind. Ich glaube, was uns ein bisschen unterscheidet, ist jetzt zum Beispiel zu Profitorganisationen, ist natürlich, dass wir relativ günstige Tarife können anbieten können, die nach Einkommen und Vermögen abgestuft sind. Und wir legen grossen Wert darauf, dass wir immer die gleichen Betreuungspersonen vorbeischicken, Einsatz. Was anderen Organisationen nicht unbedingt gelingt. Und da, glaube ich, gibt es eine grosse Differenz zu anderen Anbieterinnen und Anbietern. Und was sie so unterscheidet zu der Spitex ist, wir bringen keine pflegerische Tätigkeiten. Das heisst, wir tun nicht Medikamente rüsten oder machen Infusionen etc. Wir sind wirklich da, für die Leute zu betreuen, zu unterstützen. Sei es mal zusammen Schach spielen, zusammen kochen, zusammen einkaufen. Immer mit einem stark aktivierenden Ansatz.
Spielst du selber auch Schach?
Mein Sohn will.
Ich würde es schon machen.
Dass ich würde. Aber leider nicht. Und ich wage mich nicht auf das Glatteis, weil ich weiss, dass ich verliere gegen meinen Sohn.
Ja,
weil ich zu wenig Zeit habe, da kann ich aufzuholen im Moment.
Also, sehr gut. Der Entlastdienst ist ja ein Verein, das grenzt sicher noch ab von anderen Organisationen und eine Non-Profit und keine staatliche Organisation.
Ja, das ist, ja. Ja, das ist korrekt. Und wir sind durch das relativ flexibel am Markt. Das ist so das eine, können uns relativ schnell auf neue Gegebenheiten einlassen. Und auf der anderen Seite sind wir aber natürlich auf Spenden angewiesen. Und wir werden auch vom Kanton und vom Bund unterstützt in Form von Leistungsverträgen, die wir miteinander abgeschlossen haben. Aber wir leben zu 80% von den Dienstleistungserträgen, die wir generieren. Und wir haben eine wahnsinnige tiefe Kosten. Also unsere Kostenstruktur ist sehr, sehr gesund. Wir haben Vollkosten pro Stunde von im Moment 47 Franken.
Von was hält so ein Leistungsvertrag mit dem Kanton ab?
Wir haben einen Leistungsvertrag mit dem Kanton. Haben wir geregelt, was natürlich unsere Leistung ist, und das ist in Form von Anzahl von Stunden ist das festgelegt, die wir pro Jahr erbringen für betreuende und pflegende Angehörige. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch schauen, dass die Qualität da stimmt, dass unsere Leute weitergebildet werden und dass wirklich die Leistung auf einem höheren qualitativen Niveau erbracht wird. Und als Gegenleistung gibt es natürlich pro Stunde einen gewissen Frankenbetrag.
Mhm. In Pflege haben wir immer Mühe, oder haben wir oftmals und gehört, dass man Mühe hat, an Leute zu geraten. Gerade wegen dem Fachkräftemangel. Habt ihr Mühe, Leute zu finden, Leute für euch zu gewinnen, oder fällt euch das noch einigermaßen leicht?
Also wir sind im Moment in der glücklichen Lage, dass wir da nicht ein grosses Problem haben. Ich glaube, einerseits haben wir relativ intakten oder guten Ruf als Arbeitgeber. Wenn wir Personal rekrutieren, dann schalten wir Inserate auf unserer Website, mehr nicht. Und wir haben viele Rekrutierungen von Mund-zu-Mund-Propaganda von bestehenden Betreuungspersonen aus der Organisation. Und wir bewegen uns irgendwo durch auch ein bisschen in einer Nische. Wir haben von Studis bis hin zu Rentnerinnen und Rentnern, die noch etwas Gutes machen wollen, haben wir sehr vielschichtige Biografien an Betreuungspersonen, aber auch unterschiedlichen Alters und auch mit sehr unterschiedlichen Pensen.
Ja, aber es sind nicht 220 Vollzeitangestellte. Jetzt, wenn jetzt jemand zulässt und sich interessiert, sich zu engagieren, sei es als Betreuerin oder Betreuer, was braucht man für Voraussetzungen? Braucht man ein gewisses Talent in einem gewissen Bereich? Braucht man einen Abschluss? Oder was muss man mitbringen, für dass man sich bei mir jetzt als Betreuerin oder Betreuer engagieren kann?
Also eine Grundvoraussetzung, und das ist wirklich einfacher gesagt, als der effektiv auch gemacht ist. Man muss Talent haben im Umgang mit Menschen. Man muss auch gerne mit Menschen arbeiten und muss auch gerne etwas Gutes wollen tun. Das ist stark intrinsisch motiviert, sicher. Wir setzen eigentlich keine Ausbildung voraus, weil so wie sie Kundinnen und Kunden unterschiedliche Biografien haben, so unterschiedlich sind auch Biografien von unseren Betreuungspersonen, und darum funktioniert das auch. Oder für uns ist entscheidend, dass wir die richtigen, ja, für Schlusszeichen, Betreuungspersonen zu den richtigen Kundinnen können schicken, und dass dort die Betreuungssituation wirklich optimal gewährleistet werden kann. Was wir verlangen, ist klar, Strafregisterauszug. Bei uns müssen die Leute Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben, und dann gibt es noch interne Weiterbildung, die 4 Tage dauert. was sie bei uns müssen absolvieren, damit, damit natürlich auch Qualität stimmt.
Mhm. Andere, die sich ja theoretisch auch noch melden könnten, sind Zivildienstleistende, die ihr immer wieder habt. Wie steht die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Zivildienst?
Sehr gut, unbürokratisch. Regelmässig haben wir 3 bis 4 Zivis im Einsatz, die sowohl administrative Geschichten machen auf der Geschäftsstelle, aber auch in Betreuung. Und, ich muss sagen, die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit jungen, mit den jungen Menschen, die sehr aktiv sind und etwas Sinnvolles tun wollen während dem Zivildienst.
Ja, aber teilweise hört man auch, dass es sich irgendwie nicht lohnen würde, sich darum zu tun, Zivildienstleistende anzustellen, aber das empfindest du dann gar nicht?
Nein, gar nicht. Also, wenn ich Aufwand und Ertrag anschaue, dann steht es in einem Top-Verhältnis. Gerade weil wir zwar immer wieder wechseln von diesen jungen Leuten, aber das erachte ich als wahnsinnig konstruktiv und etwas sehr Gutes für unser Team, weil wir immer wieder wir bekommen immer wieder neue Ideen, wir bekommen immer wieder neue Ansichten ins Team hinein. Und da spielt dann auch die Arbeitungszeit, die wir immer wieder haben, halt, wo es einen Wechsel gibt, spielt dann auch untergeordnete Rolle. Und wirklich, ich kann sagen, sehr engagierte Menschen, die da zu uns kommen und Zivildienst leisten.
Ja. Jetzt direkt nicht nur, wie bei anderen Organisationen, jetzt vor allem zum Beispiel bei Spitex, so wie ich es im Kopf habe, ältere Leute, sondern auch Beeinträchtigte. Welche Herausforderungen bringt das mit sich, dass beide die zwei ganz unterschiedlichen teilweise Anspruchsgruppen unter einen Hut zu bringen?
Ja, ich bin dir noch dankbar, dass du darauf aufmerksam machst. In der Tat, oder wir betreuen Menschen jeglichen Alters und mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen. Sei es jetzt Familien, die wir unterstützen, die ein Kind oder Kinder haben, die eine Beeinträchtigung haben. Oder sei es jetzt eine 65-jährige Rentnerin, die einen Mann hat, der an Demenz krankt ist. Wir betreuen beide und in vielen Betreuungssituationen sind wir auch präsent. Was es von uns erfordert, ist, dass wir auch die richtigen Betreuungspersonen schicken, wo wir Engagement dahinter sind und teilweise auch noch die richtigen fachlichen Ausbildungen mit sich bringen. Und es ist auch so, dass wir, wie vielleicht vorher schon gesagt, wir haben von Studis über Rentnerinnen haben wir alles. Und das beinhaltet auch Fachkräfte aus der Pflege. Menschen wissen, wie umgehen mit autistischen Kindern etc. Wir decken sehr ein grosses Spektrum ab.
Mhm. Aber die betreut ja die Leute daheim. Hast du das Gefühl, ist das Zukunftsmodell, dass die Leute möglichst lang daheim bleiben? Oder siehst du die Zukunft auch doch gleich noch bei irgendwelchen Altersheim zum Beispiel?
Was ich jetzt auch ein bisschen wahrnehme und nicht zuletzt auch seit Corona, ist wirklich so, dass sich der Trend verstärkt. Er war schon vorher da gewesen, dass man natürlich so lange wie möglich in seiner gewohnten Umgebung will sie so lange wie möglich selbstbestimmt und dann ist das natürlich, ja, der grösste Teil der Fälle ist das natürlich zu Hause. Und ich glaube, es ergibt Sinn, sowohl für die Betroffenen, aber auch jetzt aus volkswirtschaftlicher Perspektive, dass man Menschen so lange wie möglich auch zu Hause betreuen kann. Und dann ist es aber auch denkbar, dass irgendwann ist der Gang ins Altersheim unausweichlich wird, von dem her. Würde ich nicht einmal das Ende gegen das andere ausspielen. Ich glaube, es braucht dort beides, aber der Trend geht klar, die Richtung so lange wie möglich daheim zu betreuen, was ich glaube, was durchaus Sinn ergibt.
Gibt es irgendwann, oder gibt es so einen klassischen Moment, wenn man realisiert, jetzt als Entlastungsdienst, da ist wahrscheinlich auch Zeit, für einen Schritt weiter zu gehen, für ein Heim, oder ist das wie nicht in eurer Verantwortung?
Ja, ich glaube, es gibt schon so Situationen, wo es für uns auch klar ist, dass wir wenn wir Situationen haben, wo wir sehen, wenn jemand relativ fortschreitende Krankheit hat oder Demenz wahnsinnig schnell voranschreitet. Und wenn wir merken, dass die pflegenden und betreuenden Angehörigen wirklich einen Anschlag kommen, dann ist es auch uns, das zu thematisieren. Und dann probieren wir eigentlich alles, was wir können, was in unserer Macht steht, dass wir dort gemeinsam mit den betreuenden und pflegenden Angehörigen eine Lösung, eine schlaue Lösung kann finden. Und da glaube ich auch, dass das auch Teil von unserer Verantwortung ist. Ja.
Mhm. Jetzt, wenn ihr einen Auftrag bekommt, mag noch jemand hat eine Grossmutter und die braucht Betreuung, kommt auf euch zu und dann gelangt ihr eure Vermittlerinnen oder wie gelangt man da euch und wie entsteht dann konkret ein Auftrag, wo dann zum Einsatz kommt?
Ja, das ist zum Glück eine sehr unbürokratische Geschichte. Entweder läutet man bei uns an und dann tut man so ein bisschen den Bedarf abklären, was ist jetzt genau gefragt, wie manchmal muss man gehen, was ist für eine Diagnose dahinter. Gibt spezielle Sachen, die man muss drauf schauen muss. Und dann kann man eine relativ schnell Betreuungsperson organisieren. Geht dann auch mal vorbei mit dieser Betreuungsperson zu den Kundinnen und Kunden, damit man sich auch kennenlernt und auch sieht, ob die Chemie stimmt oder nicht. Und oftmals in 95% der Fälle ergeben sich dann auch gute Betreuungssituationen. Und natürlich kann man das auch, man kann auch online, kann man das Formular ausfüllen. Und wir in der nützlichen Frist werden antworten oder telefonisch Kontakt aufnehmen, damit man relativ schnell tätig werden kann. Mhm.
Und dann habe ich geschaut, ob eine Betreuungsperson die passt und er kann die innerhalb von ein paar wenigen Stunden schon am Einsatzort sein. Sehen Sie das richtig?
Ja, wir haben in aller Regel gelingt es uns, wir können innerhalb von 24 Stunden im Einsatz sein. Es war auch schon eine kürzere Frist und das bringen wir her, weil wir relativ viel flexible Betreuungspersonen haben. Und klar, es ist entscheidend, dass man die richtige Betreuungsperson in die richtige Betreuungssituation kann bringen. Und da haben wir bis jetzt ein gutes Händchen bewiesen, respektive unsere regionalen Leiterinnen, die Vermittlungsarbeit machen.
Das ist ein sensationelles Tempo, so schnell. Oder empfindig?
Ja, ich will es nicht vergleichbar, ehrlich gesagt, im Kanton Bern.
Jetzt aktuell hast du eine neue Kampagne angestoßen, wo die Familien mit wenig Vermögen entlasten. Wie sieht das genau aus?
Ja, wir haben in letzter Zeit, nicht zuletzt, glaube ich, auch wirklich inflationsbedingt natürlich relativ viele unsichere Situationen mit Krieg, mit höheren Preisen. Wir hatten doch diverse Anrufe, wo wir gemerkt haben, dass es für die Leute einfach finanziell auch schwierig ist, Betreuung können zu finanzieren. Und haben uns darum relativ schnell entschieden, dass wir dort tatkräftig diesen Familien, die wenig Einkommen und Vermögen haben, wir haben mit den Armen greifen und haben uns darum entschieden, wirklich das Projekt ins Leben zu rufen, dass wir im 2023 100 Familien entlasten, insgesamt 10'000 Betreuungsstunden, wo wir jeweils zu 10 Franken verbilligen, damit sich wirklich auch Familien können leisten können mit wenig Einkommen und Vermögen, damit wir sie wirklich in Notsituationen auch unterstützen können. Und ich kann sagen, bis jetzt läuft die Geschichte sehr gut an. Wir haben bis jetzt 77 Familien, die wir so unterstützen können. Sie sind aber natürlich sind auch noch auf Spendengelder angewiesen, weil das doch schon gegen die 100'000 Franken wird kosten und wir das eigentlich nicht im ordentlichen Budget drin haben. Wir wollten das unbedingt können finanzieren und darum auf Spendengelder angewiesen sind. Mhm.
Also, wenn man spenden will, kann man sich bei dir melden.
Ja.
Sehr gut. Aber es ist ein Thema, wie man Geld kommt. Es gibt, um so Kampagnen zu finanzieren, das ist zum einen Spenden, das ganze Fundraising. Wie macht ihr das, dass ihr da überhaupt ein Geld kommt? Also, etwa zu 80% tut ihr nachher selber finanzieren, aber da fehlen immer noch 20%.
Ja, der eine Teil ist, wie gesagt, wird noch abgedeckt durch Leistungsverträge. Und da sind wir auch dran, mit Gemeinden Leistungsverträge abzuschließen, nebst dem, dass wir mit dem Kanton haben und mit dem Bund, wo wir wirklich sehr pragmatisch und zielgerichtet Leute können unterstützen können. Da haben wir mit zwei Gemeinden haben wir jetzt schon einen Leistungsvertrag im Gespräch. Mit zwei weiteren Gemeinden, das läuft so ein bisschen auf der, mal sagen, auf dem politischen Parkett. Und das andere ist natürlich, dass wir ja, die klassischen Fundraising mit ausschöpfen, sei es Gesuchstellen an Stiftungen, sei es Mailings, die wir natürlich auch an Privatpersonen auslösen, aber auch an Organisationen wie Frauenvereine, Kirchen etc. Sie aber auch dort vermehrt dran zu schauen, was gibt es noch für andere Möglichkeiten, und werden darum im Herbst voraussichtlich auch für das Projekt, das ich vorhin beschrieben habe, das Crowdfunding machen und werden dort so erste Versuche wagen auf dieser Ebene.
Du sprichst die Perspektive der Politik an, jetzt in Bezug auf den Entlastungsdienst. Was habt ihr für Forderungen an die Politik? Was würdest du dir wünschen von der Politik, was sie noch mehr machen könnte, was sie anders machen könnte, um es gegen Organisationen wie im Entlastungsdienst zu helfen?
Ja, ich glaube, was mal sicher wichtig wäre, ist, dass es überhaupt einen gesellschaftspolitischen Diskurs gibt über die Notwendigkeit von der Unterstützung von pflegenden und betreuenden Angehörigen, weil das heutzutage sehr unendlich viele Millionen von Stunden freiwillig gebracht wird und dass für die Betreuung eigentlich nicht wirklich eine Finanzierung gibt im Vergleich zu der Pflege, was eine Finanzierung gibt. Da müssen wir einen Diskurs führen in der Gesellschaft, was soll eine gute Betreuung wert sein, was soll ein Mensch wert sein, der ein Leben lang hat gearbeitet und dann, wenn sie ins Pensionsalter kommen und Betreuung sollten halbzumal kein Geld mehr haben, dass sie wirklich noch eine wohlverdienten Lebensabend in einer gewissen Würde können leben. Und da glaube ich, braucht es die eine oder die andere Diskussion auf politischer Ebene. Und ich glaube, wenn man so Projekte wie unseren Verein kann unterstützen kann, dann unterstützt man auch private Initiativen, die relativ unbürokratisch unterwegs sind und so zu qualitativ hochstehenden Dienstleistungen kann erbringen und das nicht einmal teuer. Und ich glaube, da sind wir da auf dem richtigen Weg. Mhm.
Du sprichst ja da, glaube ich, auch die unbezahlte Care-Arbeit an. Sind das richtig?
Ja, ist natürlich ein Thema. Es ist, oder, auch schon einmal auf der Ebene Fachkräftemangel, wo in aller Regel, was wir merken, was passiert, und das ist in 90% der Fall, Menschen ab 50 kommen früher oder später in die Situation, dass sie ihre Eltern pflegen oder wollen pflegen. Und dann ist es oftmals so, dass vor allem Frauen aus dem Erwerbsprozess verschwinden. Oder wie freiwillig auch immer, das habe ich mal dahingestellt. Aber wirklich, es ist halt einfach die Frauen, die das machen. Und ich glaube, wir müssen Lösungen haben, wenn wir gegen Fachkräftemangel wollen ankämpfen, dass man wirklich die Leute hier im Erwerbsprozess halten kann. Und da glaube ich, dass so Angebote wie der Entlastungsdienst sind eine Lösung, die man sollte anstreben und wirklich vermehrt unterstützen.
Mhm. Das ist jetzt mehr ein Problem. Habt ihr schon noch Sachen, die herausfordernd sind, Probleme, oder läuft es grundsätzlich gut beim Entlastungsdienst?
Ja, was wir zunehmend merken, ist, dass die Komplexität der Betreuungssituationen zunimmt, dass man vermehrt prekäre Lebenssituationen antreffen, wo verschiedene Akteurinnen und Akteure drinnen sind in der Betreuungssituation, sei es noch Cash, sei es noch Spitex, und der Aufwand immer grösser wird und auch unterschiedliche Krankheitsbilder sich überlappen und wir einfach merken, dass wir dort vor grossen Herausforderungen stehen und wir so gesellschaftliche Krise oder Unsicherheit, wie jetzt mit dem Krieg, mit höheren Preisen, dass wir das relativ stark merken, in der täglichen Arbeit. Und wir dort relativ viel Teflon, ich sage dann, wir müssen ein bisschen Teflon müssen an den Tag legen, relativ gut beschichtet sein, damit wir die schwierigen Situationen noch handeln können.
Mhm. Aber grundsätzlich seid ihr eigentlich in einem Geschäftsfeld, im Entlastungsdienst, mit Perspektiven. Also, die Leute werden immer wie älter, das spielt dann eigentlich in Themen, oder sehe ich das irgendwie falsch?
Nein, also es ist ja das Tolle und auch das Herausfordernde. Also, ich wünschte mir, dass wir noch mehr Leute könnten unterstützen könnten, in der Tat, oder die Nachfrage. Und das wird ja, die Nachfrage wird nicht weniger werden, im Gegenteil, die wird zunehmen. Und von dem her ist es eine sehr spannende Herausforderung und bietet viele Perspektiven für Organisationen. Bloß habe ich so den Eindruck, dass man dafür sorgen muss, dass man Organisationen unterstützt, die ein gewisses Qualitätslevel an den Tag legen, die nachhaltig unterwegs sind und nicht einfach so ein bisschen die Goldgräberstimmung, die durchaus vorherrscht, vor allem in der Betreuung von alten Menschen, dass man nicht dort dieser Stimmung verfällt und eigentlich nur das kurzfristige Geld sieht. So, dass man wirklich dafür sorgen kann, dass man qualitativ hochständige und nachhaltige Betreuung erbringt. Das, glaube ich, ist wichtig in Zukunft.
Wir kommen schon langsam zum Abschluss. Jetzt 2023 ist ja noch relativ jung. Jetzt auch privat oder mit dem Entlastungsdienst Kanton Bern. Auf was freust du dich? Was hast du für Ziele im 2023? Mit Medien oder auch sonst? Schachspieler ist es nicht, haben wir vorher gehört.
Ja, ich weiß nicht, ob ich dort her will. Das ist mir auch sehr schön, wirklich zu tun. Technisch freue ich mich auf die Weiterentwicklung unserer Organisation. Vermehrt die Automatisierung, die wir intern noch anstreben, auf das Projekt, ob es jetzt gut läuft mit diesen 100 Familien, und ich bin sehr zuversichtlich, was die Entwicklung des Entlastungsdienstes anbelangt. Und ich freue mich natürlich, dass wir durch das wahnsinnig viele Leute unterstützen können und ihre Lebensqualität signifikant verbessern können. Das ist so ein bisschen die berufliche Ebene. Ja, privat, ich war jetzt gerade eine Woche am Snowboarden. Und wenn ich nicht Geschäftsführer wäre von Medien, dann wäre ich Snowboardlehrer. Das ist so ein bisschen meine Passion, und ich habe gut schauen, dass ich wieder zurückkomme von der Ferien, weil ich das jetzt mal immer wieder herrlich finde, wenn ich auf der Piste bin. Und wenn ich ein, zwei Turns pro Saison habe, die perfekt sind, dann gehöre ich zu den glücklicheren Menschen auf dieser Welt.
Sehr schön. Aber du hast nicht vor, in nächster Zeit irgendwie ein hauptberuflich Snowboardlehrer zu werden?
Nein, das habe ich abgehakt.
Das hast du abgehakt?
Ja, das.
Surflehrer auch nicht
mehr. Nein, Beachboy ist auch vorbei.
Beachboy ist
auch. Irgendwann muss man so ein bisschen einsichtig werden.
Nicht nur beim Schach.
Das ist durchaus so. Ein bisschen Demut an den Tag legen und so ein bisschen wissen, wo man die Stärke drin hat, ist manchmal von Vorteil.
Sehr schön. Demütig musst du nicht unbedingt sein. Bei einem anderen Thema, und auch dort hast du Perspektiven. Genau gleich wie beim Entlastungsdienst, und zwar, wenn es um deine Leidenschaft geht, der BSC IB. Sind die schon Meister, oder was hast du das Gefühl?
Ja, im Herzen sind die für mich natürlich immer Meister, auch was uns total beschissen ist gegangen. Und das ist dann nicht eine kurze Zeit. Von dem her, fühle ich mich natürlich umso glücklicher, weil ich weiss, dass es in diesem Jahr wieder klappen wird, nachdem wir ein Jahr mal lange nicht den Vortritt gelassen haben. Und ich glaube, es wird auch in der nächsten Saison klappen, weil ich jetzt, also zumindest weiter oben nördlich, einen Verein gesehen, der in nächster Zeit nicht mehr wird können angreifen kann. Von dem her,
im Süden hat er natürlich einen starken Verein.
Ja. Wir müssen natürlich jetzt auch schauen, dass wir noch den Cup 4 das Finale schaffen gegen die Thuner. Das wird keine einfache Aufgabe.
Ja, das wäre das nächste Ding gewesen. Und zwar, heute ist ja romantischer 14. Februar, wo wir hier die Folge aufnehmen. Hast du da für ein Göpp-Viertelfinal in zwei Wochen ein ähnliches romantisches Resultat für FC Thun? Oder siehst du das eher weniger?
Ja, mein Problem ist, ich bin sehr ambivalent, was Thun anbelangt.
Wenn ich da bin, eher negativ?
Ja, ich komme natürlich eigentlich ursprünglich von Thun. Aber mir hat mal einer gesagt, der ein richtiger Berner Gier ist einfach IB-Fan. Und ich habe im Konkurrenzclub von Thun geschaut, beim FC Dürrenast. Von dem her, ja, kann ich wie fast nicht für FC Thun fan. Was ich aber sympathisch finde, ist, was sie rausgeholt mit den Möglichkeiten, die sie in der Vergangenheit hatten, hat man wirklich das Optimum rausgeholt. Und das ist, finde ich, ein grosses Kino gewesen. Das Kino wird aber... Ja, viertes Finale ist auch endlich noch für FC Thun, es tut mir leid. Aber ich freue mich auf ein Vollstadion mit etwa 3-4 IB-Fans.
Du denkst, geht es nicht wie vor ein paar Jahren ein Thuner Cup-Finale im Wankdorf bei euch im Stadion?
Ja, die Chance erachte ich jetzt als relativ gering.
Also, ich habe das mal so verstanden. Danke dir für deine Zeit.
Sehr gerne, schön, danke.
Das war es auch schon wieder mit der 49. Folge vom Podcast «Tête-à-tête» und dem Udo Michel, dem Geschäftsführer vom Entlastungsdienst Kanton Bern. Es würde mich freuen, wenn ihr auch für die Jubiläumsfolge, der 50. Episode vom Podcast «Tête-à-tête» in zwei Wochen mit der Barbara Bleisch wieder einschaltet. Für einen Podcast wäre es sehr schön, wenn ihr ihm eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und auf Apple Podcast würdet geben. Bis in zwei Wochen wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Podcast «Tête-à-tête».